eigentlich möchte ich, dass ganz Deutschland so wird wie Berlin. Kreuzberg. Das ist meine Mission.
Okay, let's go for it.
Yeah.
Hallo, ihr hört 5:1, den Podcast für viel Interessierte von Mit Vergnügen. Mein Name ist Stefanie Hielter und ich beschäftige mich hier in diesem Podcast jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann 5 Episoden, die aus verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema schauen. Diesen Monat geht es um Architektur. Ich treffe Luisa Ruppelato von Architects for Future, den Architekten Jan Kleihus, Lars Krückeberg vom Architekturbüro Graft, Professor Dr. Christian von Wissel von der Uni Bremen und heute Van Bole-Menzel, der als Tiny House Pionier bekannt ist. Er macht sich Gedanken über die Zukunft des Wohnens und um den persönlichen Platz, den jeder einzelne von uns braucht. Außerdem setzt er den privaten und den öffentlichen Raum in eine interessante Beziehung zueinander. Die Episode ist von Vattenfall gesponsert, dazu später mehr. Jetzt erstmal viel Vergnügen mit Van Bo. Hallo, schön, dass du da bist.
Wunderschönen guten Tag.
Du hast Architektur studiert und hast mir aber erzählt, dass du eigentlich erst nach deinem Studium wirkliches Interesse an dem Fach gefunden hast. Warum hast du denn das überhaupt studiert?
Das Architekturstudium war genauso wie Abitur und Deutschland alles Entscheidungen, die irgendwie einfach passiert sind in meinem Leben. Ich habe nie drüber nachgedacht, ob ich nach Deutschland will. Da war ich auch viel zu klein. Ich war ja noch ein Baby. Oder ob ich Abitur machen will oder Architektur studieren will. Das hat sich wirklich ergeben, weil Architektur fängt mit A an und dann habe ich in der Liste geguckt und dann habe ich einfach das angekreuzt. Und in Wirklichkeit war ich immer ein passionierter Rapper. Ich habe immer viel Musik gemacht, bin auf Bühnen gewesen und das Architekturstudium habe ich eigentlich nur gemacht, damit ich BAföG bekomme. Mhm. Und erst sehr viel später, 10 Jahre nach meinem Diplom, früher konnte man noch Diplom machen, habe ich mich erst interessiert für Grundrisse, Architektur, Fassaden, Typenwohnungen, Stadtentwicklung. Das kam wirklich erst sehr viel später. Und dann habe ich mich sehr gefreut, dass ich das Vokabular und die Grammatik der Architektur gelernt habe, weil ich die natürlich brauche jetzt.
Was war denn die Initialzündung, dass du dich auf einmal dafür interessiert hast? Kannst du dich da noch dran erinnern?
Es gab keine richtige Initialzündung. Es war eher die Tatsache, dass Berlin irgendwie sich verändert und immer teurer wird. Ja, also Berlin war ja lange, auch nach der Wende, noch irgendwie so ein verlorenes, vergessenes Kind. Ja, immer in allen Rankings, immer ganz, ganz hinten, außer beim Konsum von Ecstasy, war Berlin dann irgendwie so ganz vorn, aber ansonsten irgendwie so liegen geblieben. Aber später haben ja die Mieten, die ziehen an und Gentrifizierung. Und immer mehr kam dann auch in mir die Frage, ne, wo gehöre ich hin? Also wo komme ich her und was bedeutet das für meine Zukunft? Wo muss ich eigentlich hin oder muss ich zurück nach Laos? Wer bin ich eigentlich und so weiter? Und dann kamen dann irgendwann auch diese ganzen Perlen, die man in Deutschland, vor allem in Berlin entdeckt. Bauhaus, ja, das Erbe des Bauhauses spürt man schon in Berlin, aber auch Ost-West, all diese Dinge, die Berliner Mauer und so, das war wie so eine, wie als ob du auf einmal so die Brille abnimmst, ja, irgendwie so eine rosa-rote Brille abnimmst und dann auf einmal so das wahre Leben irgendwie siehst in aller Härte. Und dann hat mich das angezeckt und dann wollte ich wissen, okay, ich will da was verändern, ich will da mitgestalten, ich will helfen, dass halt die Mieten bezahlbar bleiben, ich will helfen, dass in meiner Straße halt die ganzen türkischen Namen von den Klingelschildern nicht verschwinden, ich will helfen, einfach, dass das Leben hier lebenswert bleibt. Das, eigentlich möchte ich, dass ganz Deutschland so wird wie Berlin, Kreuzberg. Das ist meine Mission.
Okay, let's go for it.
Yeah.
Deinen Namen habe ich zum ersten Mal im Zusammenhang mit den Hartz-IV-Möbeln gehört. Für alle, die nicht wissen, was das ist, erklär doch nochmal. Es ist schon ein bisschen eine Weile her, ne?
Also für alle, die nicht wissen, was Hartz-IV ist.
Genau.
Ich denke mal, das wird ja auch früher oder später irgendwann mal abgeschafft. Aber Hartz-IV gibt es ja halt noch und die Hartz-IV-Möbel war meine Idee vor über 10 Jahren, die ich hatte, um darauf hinzuweisen. Also das war eine gesellschaftskritische Designinitiative von mir. Ich wollte darauf hinweisen, dass viele, viele tolle Möbelentwürfe, die im Bauhaus entstanden sind, die sich ja dafür eingesetzt haben, Volksbedarf statt Luxusbedarf war eine der Parolen, die sich dafür eingesetzt haben, dass ja Design für alle da sein soll, dass viele Möbelentwürfe heute eigentlich im Luxussegment nur noch zu finden sind. Ja, so ein Barcelona-Chair von Mies van der Rohe, dem letzten Bauhausdirektor, kostet halt so 6.000 Euro. Ne? Und das hat überhaupt nichts mehr zu tun mit sozialem Verständnis von Design. Und darauf wollte ich hinweisen. Und ich habe halt einfach angefangen, meine Lieblingsmöbel aus dem Bauhaus nachzubauen mit Materialien vom Baumarkt, mit günstigen Materialien wie so eine Leimholzplatte, Kiefer, 18 mm. Und ja, habe dann angefangen, die Designs zu bauen und habe die Baupläne letztendlich veröffentlicht. Und so kann nun jeder Mensch, egal ob du arm bist oder nicht, in den Genuss kommen von einem wirklich schicken Bauhaus-Designmöbel sozusagen. Und ich habe es Hartz-IV-Möbel genannt, um nochmal zu provozieren, um zu gucken, was es mit den Leuten macht, wenn sie das hässlichste Wort im Zusammenhang sehen mit den schönsten Möbeln der Welt.
Das ist ja, also mich hat das auf jeden Fall erreicht und hat so Wellen geschlagen. Hast du irgend, oder kannst du rückblickend mal zusammenfassen, was das vielleicht gesellschaftlich auch verändert hat?
Ich weiß nicht, ob die Hartz-IV-Möbel irgendwas verändert haben, aber die Zeit war interessant. Das war vor 11 Jahren, ja, so ungefähr so kurz nach der Finanzkrise. Es gab ja so einen riesen Crash, wo dann irgendwie der Kapitalismus nochmal so richtig an den Pranger gestellt wurde, wo Karl Marx auf einmal irgendwie in aller Munde war, nicht mehr so eine Persona non grata, sondern auf einmal so total Mainstream irgendwie. Jeder konnte irgendwie Karl Marx cool finden, jeder konnte Kapitalismuskritik üben und wir haben auf einmal Konzepte da gesucht, die halt gegen dieses Wachstumsprinzip geht, ne? Höher, schneller, weiter, alles muss größer werden, besser werden, schneller werden, wachsen, immer mehr, mehr, mehr. Und Do-it-yourself war irgendwie so eine Antwort darauf, dass es ja auch anders geht, also dass man Dinge halt nicht immer wieder wegschmeißt, bei Primark oder H&M so T-Shirts kaufen und dann wegwerfen, sondern dass man halt über Nachhaltigkeit ganz anders nachdenkt. Ja, das war einfach die Zeit, ja, da hat das gut reingepasst. Und Internet war ja auch relativ, also Internet war an sich nicht neu, aber Social Media war relativ neu. Ja, so Twitter, Facebook. Was kann man eigentlich machen mit der Crowd? Also Crowdfunding war total neu. Ja, Startnext, die größte Crowdfunding-Plattform Deutschlands, hat sich da gerade gegründet. Und all diese Euphorie für diese neue Welt, in der jeder einzelne Mensch irgendwie mitmachen kann, mitgestalten kann, indem er selber baut, indem er Sachen repariert, indem er sich zu Genossenschaften zusammentut, um Solarzellen aufs Dach zu packen, um Strom zu produzieren. Also die Prosumentenbewegung zum Beispiel war auch so diese Zeit. Das war halt einfach so dieser Zeitgeist. Ne? Da waren die Hartz-IV-Möbel einfach so ein Mosaiksteinchen in dieser Welle.
Okay, jetzt bist du ja in der Öffentlichkeit bekannt als Tiny House Pionier. Ich weiß, du machst noch viel mehr, da reden wir auf jeden Fall auch noch drüber. Aber was hat dich dazu gebracht, dich mit dem Thema zu beschäftigen?
Naja, kleiner Mann, kleine Häuser. Ne? Also es gibt ja kleine Männer, die machen dann immer so große Sachen. Ja, mein Professor damals, Azizi, der macht riesige Bilder. Das sind die größten Bilder, die es gibt. Und dann, wenn du ihn mal siehst, weißt du warum. Der ist ein kleiner Mann. Ne? Also ist ein super, super charismatischer Typ. Ich habe so viel gelernt von ihm. Aber weißt du, von kleinen Männern kommen große Sachen. Tom Cruise und wie die alle heißen, Prince, große Hits und so, aber alles kleine Männer. Und weil ich das weiß, ich bin ja auch ein kleiner Mann, 1,74 mit Schuhen. Und ja, da muss ich nicht auch gleich in die gleiche Kerbe schlagen und dann so riesen Germania bauen und so eine Fantasien, sondern guck einfach mal, was ich im Kleinen verändern kann, um vielleicht große Probleme zu lösen. Und die Tiny Houses, die sind einfach total spannend, weil es letztendlich eine philosophische Frage aufmacht. Kannst du wohnen oder Häuser bauen, Raum schaffen, ohne Grund und Boden? Also kannst du ein Zuhause haben ohne eine Adresse? Weißt du, also die Tiny Häuser, die stehen auf Rädern, die sind ja beweglich. Ja? Mhm. Also letztendlich schweben sie ja über dem Boden. Mhm. Also eigentlich bräuchtest du gar kein Grundstück zu besitzen, ne, um zu wohnen. Also diesen philosophischen Gedanken fand ich total spannend hinter den Tiny Häusern. Ich weiß, die meisten Leute verbinden mit Tiny Häusern irgendwie so ein schickes, schönes Holzhäckchen, Hexenhäuschen mit Veranda irgendwie am Strand oder in den Bergen und haben so ein Idyll vor Augen. Thoreau Walden hat er geschrieben. Das sind so ein bisschen so die Projektionen. Das ist aber nicht das, was mich interessiert. Also mich interessiert die Stadt, mich interessiert soziale Nachbarschaft, mich interessiert die Fixerin und der Fixer, Prostituierte, also nicht, dass mich jetzt Prostituierte interessieren, sondern halt, du weißt, was ich meine. Also, dass einfach eine Gesellschaft Diversität beinhaltet und auch braucht. Mhm. Aber all diese Menschen und Gruppen brauchen Raum, ja, in der Stadt. Und gerade in Städten, die halt immer teurer werden. London entwickelt sich ja auch in manchen Teilen zu einer sogenannten Ghost Town, wo dann nachts einfach Totentanz ist. Also an all diesen toten Plätzen könnte man eigentlich auch schlafen, essen, kochen und leben, wenn es dort Tiny Häuser gäbe. Ja, das ist so die Theorie. Ne? In der Praxis ist es natürlich alles sehr viel komplizierter. Mhm. Aber der philosophische Gedanke dahinter, der interessiert mich.
Wir unterbrechen das Gespräch kurz für die Werbung. Immer mehr Menschen nutzen aus unterschiedlichen Gründen Meditations- und Einschlaf-Apps. Passenderweise hat Vattenfall eine Spotify-Playlist mit dem knackigen Titel Extra entspannende Energiewende Fortschritt-Tracks kreiert, die bei Sorgen rund um die Themen Klimawandel und Energiewende Erleichterung und Zuversicht schaffen sollen. Mit zahlreichen positiven Fakten und Entwicklungen sowie dem ein oder anderen Augenzwinkern soll die Playlist den Hörerinnen und Hörern vor Ohren führen, welche Fortschritte bereits erzielt wurden und dass es sich lohnt, am Ball zu bleiben, im Großen wie im Kleinen. Egal ob zum Einschlafen, Meditieren oder mal kurz Pause machen, die Playlist kann vielseitig eingesetzt werden. Ich mag zum Beispiel die wirklich beruhigende Stimme des Sprechers. Ich habe die Playlist in kleinen Häppchen in meinen Pausen durchgehört. Und was mir besonders gut gefällt, ist, dass man wirklich was lernt. Zum Beispiel zum Thema E-Mobilität. Ich glaube, dazu muss ich auch mal eine Staffel 5:1 machen. Die Playlist könnt ihr auf Spotify hören. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank an Vattenfall für den Support und nun zurück zur Folge. Jetzt gibt es ja gerade aktuell ein Projekt, in das du auch involviert bist. Es gibt verschiedene Brachflächen in Berlin, die genutzt werden sollen, um Tiny-Häuser draufzustellen, damit Obdachlose ein Dach über dem Kopf haben. Erzähl doch mal.
Es gibt eine Initiative von Carona, das ist in Berlin die Organisation, die zum Beispiel das Obdachlosen-Stadtmagazin organisiert, und die machen so verschiedene Aktionen. Die haben auch so einen Bus, wo Obdachlose zum Beispiel duschen können, und sind sehr, sehr bunt, sehr laut, sehr innovativ und einfach wirklich dufte Typen. Und die haben halt in ihren Netzwerken da das wirklich geschafft, unsere Innensenatorin Breitenbach davon zu überzeugen, einen Common Place zu gründen. Unsere Innensenatorin hat gesagt, dass wir Safe Places brauchen für Wohnungslose und für Obdachlose. Und und daraus hat jetzt der Gründer von Carona den Common Place gemacht, und das ist noch eine Weiterentwicklung von Safe Place. Das ist die Idee, dass halt Obdachlose nicht irgendwo weggesperrt werden oder irgendwo hingetan werden, wo man sie nicht sieht. Ne? Mhm. Also in sowas gibt es ganz oft, ja, dass man halt Leute, die unerwünscht sind in der Gesellschaft, einfach irgendwie woanders hinschiebt. In Paris nennt man das Banlieues, ne? Da sind die ganzen Araber und Schwarzen. Und in Berlin war es ja mal Kreuzberg, ne? Wo die ganzen türkischen Gastarbeiter weggeschoben wurden, sozusagen an die Mauer, mit dem Rücken an die Wand sozusagen, Kreuzberg. Und das Konzept von Common Place ist, dass man nicht sagt, das, was ich nicht sehen will, kommt weg, sondern es kommt mitten in die Stadt, direkt neben eine fette Einkaufszentrum und in einen Park, ja, wo dann aber gemeinschaftlich geguckt wird, wie können die sich gegenseitig befruchten, die verschiedenen Interessensgruppen, die Wohnungslosen, die Parkbesucher, die Shopping-Mall-Besucher, die Anwohner, Büroangestellte und so weiter. Also was können die da in dem Park machen? Und Ideen sind halt, dass man sagt, es gibt da irgendwie Café, ein Repair-Café, wo man Sachen hinbringen kann, so ein kaputtes Handy, und sich dort reparieren lassen kann. Man kann dort so Hochgärten mieten und dann einfach so ein bisschen so das Hobby, den Hobbygärtner dort sozusagen ausprobieren, sich als Hobbygärtner dort ausprobieren. Und man kann ins Gespräch kommen, Veranstaltungen besuchen, Ausstellungen besuchen. vielleicht sogar Coworking Spaces, ja. Und all diese Dinge, all diese Services, die müssen ja irgendwie verwaltet werden. Mhm. Und warum nicht die Wohnungslosen, die Obdachlosen, ja, die ja auch irgendwie Jobs suchen, die das machen lassen. Das ist wirklich ein Pilotprojekt und ich hoffe, dass das klappt.
Und dafür wohnen Sie dann da?
Wohnen wäre der falsche Begriff, weil Wohnen ist in Deutschland sehr, sehr klar definiert. Also Wohnen bedeutet, dass du dich dort aufhältst, wo du gemeldet bist. Mhm. Das trifft ja schon mal für die Wohnungslosen nicht zu, weil die sind ja nirgendwo gemeldet, also viele nicht. Es gibt einige, die sind halt in einer anderen Stadt gemeldet. Also wir haben zum Beispiel viel zu tun mit unserer Organisation Tiny Foundation mit Wohnungslosen. Und wir haben zum Beispiel oft den Fall, dass wir mit Menschen arbeiten, die jetzt nicht mittellos sind. Das sind jetzt keine Drogenabhängige oder so. Das ist eine Spanischlehrerin. Dann hatten wir so einen Manager sogar, so eine Art Geschäftsführer, der am Potsdamer Platz sogar so ein Studio hatte, 2-Zimmer-Apartment, ziemlich teuer am Potsdamer Platz. Aber die waren ab einem bestimmten Punkt irgendwie nicht mehr, die hatten keinen Zugriff mehr auf ihre Wohnung, weil der eine hat seine Wohnung weggegeben an Geflüchtete am Potsdamer Platz. Ne? Der andere hat Studenten den Vortritt gegeben. Also auf einmal hatten die alle irgendwie keinen Platz mehr, wo sie schlafen können. Und die haben dann einfach in unseren Tiny Häusern dann übernachtet. Und wohnen darfst du eigentlich nur dort, wo du gemeldet bist.
Und kann man sich nicht da melden?
Du kannst dich nur in einer Wohnung melden. Also du kannst dich auch nicht in einem Büro melden oder in einem Zelt oder in einem Bus. Es gibt auch viele, die leben in einem Van. Ja, das ist echt verrückt, was man da auf YouTube alles findet. Irgendwie Lehrerinnen, Ironman-Läufer, vor allem viele Lehrer und Lehrerinnen. Ich keine Ahnung warum, aber also vor allem Lehrerinnen und Lehrer, Grundschullehrer, die wohnen in einem Tiny House oder in Vans oder in Zelten. Irgendwas stimmt nicht mit denen. Nein, Quatsch. Also das ist natürlich ein Lebensentwurf, ja, der einfach alternativ ist, sage ich mal. Mhm. Und ja, man muss dazu sagen, Deutschland ist einfach eine Tiny House. In Deutschland gibt es eine ganz ausgeprägte Tiny House Kultur, auch wenn das so nie geheißen hat. Also wir haben ja hier diese Schrebergärten.
Ja.
Das sind ja Lauben und die Lauben sind ja Tiny Häuser.
Aber die sind doch eigentlich auf dem Boden gebaut.
Die sind, klar, also die sind nicht auf Rädern, aber wir haben ja auch so Bauwagenburgen, so, ne? Die sind ja auch auf Rädern, aber werden nicht bewegt. Mhm. Also es spielt eigentlich keine Rolle, ob das auf Rädern ist oder nicht, wenn du das halt permanent an einem Ort irgendwie nutzt und ein kleiner Raum ist. Bedeutet eigentlich nur, dass du die Erkenntnis gewonnen hast, dass das Glück nicht innen ist, in einem Zimmer, sondern das Glück ist eigentlich draußen. Also jeder, der einen Garten besitzt, weiß, der Garten macht mich glücklich, nicht die Laube. Ja. Jeder, der zelten geht, weiß, der Wasserfall macht mich glücklich, nicht mein Zelt. Also jeder, der mit einem Van unterwegs ist, weiß, ja, Italien macht mich glücklich. Oder Surfer wissen es auch. Es ist der Pazifik, der mich glücklich macht, die Wellen und so weiter. Und jetzt nicht mein Bus, in dem ich penne. Also das Leben findet draußen statt. Und das ist eine Erkenntnis. Das ist wirklich eine Erkenntnis. Die muss man erstmal haben. Ja? Und die meisten Menschen, also auch meine Kolleginnen und Kollegen, die Architektur studiert haben oder Architekten sind, die gehen immer davon aus, dass das das Ideal ist, dass wir das zu Hause so perfekt machen müssen wie möglich, weil das Ideal ist, drinnen zu sein. Und ich behaupte das Gegenteil. Also wir sollten Städte so bauen, dass wir möglichst selten drin sind und möglichst oft draußen und dort dann eher Räume schaffen, die so sind, dass wir draußen spielen können, arbeiten können, Leute treffen können, Ausstellungen machen können, uns verabreden können, Meetings und so weiter, beten. Also alles sollte draußen stattfinden, Märkte. Dann müssen die Zuhauses auch nicht mehr so groß sein, ne, wenn wir draußen sind.
Das stimmt. Und was braucht denn ein Zuhause in deiner Meinung essentiell trotzdem?
Ja, wir haben ja viele, viele verschiedene Tiny House Villages, also temporäre Dörfer gegründet und viele Tiny Häuser auch gebaut. Ja, und ich betreue auch viele, die selber Tiny Häuser bauen und habe mittlerweile einen ganz guten Einblick, was man tun muss, damit Menschen sich wohlfühlen in einem Raum. Also ich kann es eigentlich ganz genau sagen, welche Faktoren eintreffen müssen, damit du dich zu Hause fühlst. Mhm. Willst du die wissen?
Unbedingt.
Oh, jetzt keine Verbindung mehr.
Schalten
Nein,
Sie Quatsch. Da ein. Genau.
Ja, also es sind drei Dinge, die eintreffen und dann bist du glücklich. Das erste ist, du musst es selbst entscheiden. Ja, also du musst es entscheiden, ob du ins Weiße Haus ziehst, nicht dein Mann Donald Trump. Also Melania hat ja so ungern in Washington im Weißen Haus gelebt, so wird das kolportiert, weil sie es nicht entschieden hat. Sie, also hat ja alle überrascht, dass er die Wahl gewinnt. Ne? Und auf einmal musste umziehen, so weißt du, von Manhattan, vom Trump Tower nach Washington. Wer macht sowas freiwillig? Niemand. Also Freiwilligkeit ist das Erste. Du musst freiwillig entscheiden, an dem Ort zu sein, wo du halt da bist. Das Zweite ist, du brauchst deinen eigenen Rückzugsraum. Also du brauchst wirklich einen, mit Rückzugsraum, das meine ich wortwörtlich, meine ich wirklich einen Raum, in den du dich zurückziehen kannst, der im besten Fall natürlich ein Fenster hat, ne? Weil ja, braucht ein Fenster und eine Tür und wenn möglich sogar auch noch eine Möglichkeit zu kochen, also eine Küche. Kann auch eine kleine Küche sein, aber es muss irgendwie die Möglichkeit sein, irgendwie an Wasser ranzukommen, zu kochen. Und wenn möglich sogar auch eine Nasszelle im Sinne von Toilette, Dusche, also wo du halt nach deinen eigenen Hygienevorstellungen dich pflegen kannst. Rückzugsraum. Safe place, würde man vielleicht auch sagen, wo niemand dich einfach behelligt und stört. Diese beiden Dinge sind schon mal gut, ja, haben schon die meisten Menschen nicht auf dieser Welt, dass sie entscheiden können, wo sie leben. Die meisten Menschen werden irgendwo hingedrängt und dann auch noch einen Rückzugsraum eigenen haben. Auch viele, viele Menschen nicht, vor allem Familien nicht. Ja? Also in Familien ist es oft so, dass Geschwister sich ein Zimmer teilen und Ehepartner teilen sich auch ein Zimmer. Man nennt das Schlafzimmer.
Richtig.
noch nicht mal nachts sind die alleine. Also ja. Und das macht aber noch nicht glücklich, wenn du das hast, sondern das Dritte ist noch Zugang zu einer Gemeinschaft, die dich so akzeptiert, wie du bist. Also Zugang zu einem Raum, wo du einfach anerkannt wirst. Und in Berlin nennt man sowas Eckkneipe. Und deswegen ist das so wichtig, ja, diese Eckkneipen.
Ja.
Weil da setzt dich an die Bar und wirst einfach so anerkannt, wie du bist.
Sehr gut. Bei uns heißt das Wohnzimmer in unserer Familie.
Ja, ja, klar. In ja. großen Häusern oder Familienhäusern ist es halt die Küche, ne, oder das Wohnzimmer. Mhm. Also im besten Fall wirst du da wirklich akzeptiert, so wie du bist. Aber kann man ja auch nicht immer sich so wünschen, die Familie. Ne? Aber in WGs kennt man das auch. Also wenn du dein eigenes Zimmer hast, ist schon mal cool. Wenn du dann akzeptiert wirst, so wie du bist, ist auch cool. Aber ich meine, anders kommst du da nicht rein. Also WGs sind in der Regel sehr homogen. Ne? Also eine Raucher-WG besteht aus Rauchern. Also wenn du da nicht Raucherin bist, hast du da echt voll, geht's dir schlecht. In einer veganen WG sind alle vegan. Ne? Wenn du da halt gerne Barbecue machst und grillst, dann fliegst du irgendwann raus. Also in solchen WGs ist es meistens so eigentlich, dass alles zusammenkommt, alle drei Faktoren, sodass du eigentlich ziemlich happy bist.
Mhm.
Und deswegen ist es so wichtig, dass Mieten leistbar sind.
Ja, ich wollte gerade drauf zu sprechen kommen, weil ja gerade in Berlin, wo wir beide jetzt leben, die Mietpreisbremse gekippt wurde.
Ja.
Kannst du mal erklären, was das bedeutet?
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ein bisschen traurig war, als ich diese News gehört habe, dass dieses wirklich revolutionäre Projekt von Rot-Rot-Grün leider an so einer Formalie hängen geblieben ist. Also wirklich total blöd. Also ich weiß auch nicht, was sie da gemacht haben. Das kann man doch lösen. Also erstens mal, okay, die haben verschiedene Gutachten natürlich im Vorfeld auch machen lassen, um zu gucken, ob das rechtens ist. Ja, wer die Kompetenz hat, so ein Gesetz auf die Beine zu stellen. Ja, das Gericht hat jetzt gesagt, nein, nicht Berlin hat die Kompetenz, sondern sozusagen Angela Merkel muss es machen, der Bund. Und das Zweite, was halt dort nicht so gut gelaufen ist, ist natürlich mit diesem Experiment, was wirklich sehr, sehr innovativ und radikal und neu ist, nicht drüber nachzudenken, wer denn eigentlich dann am Ende sozusagen die Zeche zahlt. Ja, also für dieses tolle Experiment, ich wurde ja nicht gefragt als Mieter, ne, ob ich da mitmachen will. So, das wurde über meinen Kopf hinweg entschieden, aber ich muss jetzt auf einmal jetzt das Geld nachzahlen, das ist natürlich irgendwie blöd. Und das hätte man ja irgendwie auch lösen können, ne, indem man sagt, es gibt irgendwie so einen Fonds oder so, wo man das erstmal alles einzahlt und das behält der Staat und erst wenn das Gericht irgendwie das als rechtens erklärt, dann erst kriegst du das Geld wieder oder so. Also das hätte man ja irgendwie regeln können. Weiß gar nicht, warum die das nicht gemacht haben. Also wahrscheinlich war das einfach wirklich toll gedacht, aber einfach zu kurz gedacht. Ne? Und vielleicht hätten die sich beraten lassen müssen von dem Taheri, der diese Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, weil der ist irgendwie wie so ein Schachspieler, der hat diese Schritte alle schon vorher gedacht mit seinen Kampagnen. Also der macht ja nicht nur das, der hat ja ganz viele andere politische Kampagnen schon durchgesetzt. Der wäre für mich so der Duck von House of Cards. Ich weiß nicht, ob du House of Cards kennst, die Serie.
Ja.
Ja, da gibt es halt auch so Strippenzieher, ne? Und da gibt es so einen, der ist Doug Stanton, der spricht immer mit so einer ganz ruhigen Stimme. Und die haben alles durchdacht. So, ne? Mhm. Und so ein Typ ist der Taheri, der Mann, der hinter dieser Volksentscheid-Initiative steckt, Deutsche Wohnen und Co. enteignen.
Was glaubst du, was das mittel- oder langfristig für Folgen für Berlin hat?
Na, Berlin hat, hat eine ganz spannende, Berlin durchlebt eine ganz spannende Zeit. Ja, es gibt ja an verschiedenen Fronten da so verschiedene, ich sag mal, revolutionäre Ideen. Ja, sowas wie dieser Mietendeckel, dann diese Vergesellschaftungsfrage, dann die Mobilitätswende, ja, dass man überlegt, ob Autos wirklich das Mittel sind. Ja, in einer Stadt wie Berlin, in Paris und in New York ist die Frage schon längst beantwortet. Da sagt man, nein, ist es nicht. Also zumindest nicht der individualisierte Privatverkehr. Also man nennt es auch MIV, motorisierte Individualverkehr. Das private Auto sozusagen ist ein Luxus, ja. Und das muss man dann auch so behandeln. Das ist halt, sollte nicht jeder haben, ja. Und diese Initiativen, die finden ja jetzt auch gerade statt, ja, dass Fußgängerstraßen, Radbahnen gebaut werden und Spielstraßen im Sommer, also dass man sozusagen Straßen temporär zu Spielplätzen deklariert. Das ist hochspannend, was in Berlin da gerade passiert. Also wen es interessiert, der kann einfach mal nach Barcelona schauen. Ja, da gibt es eine Initiative seit ungefähr 10 Jahren, die heißt Super IA. Das übersetzt man in Super Blocks vielleicht auf Deutsch, Super Block. Und die haben das wirklich geschafft. Mit ganz einfachen Maßnahmen, mit so ein paar Straßenschildern, Topfpflanzen, haben die Straßen umfunktioniert zu wirklich tollen Spielstraßen. Ja, und haben da so ein ganz ausgeklügeltes Einbahnstraßensystem, mit dem sie verhindern, dass Leute, also dass AutofahrerInnen da so den Block missbrauchen als Abkürzungsweg. Ja, die müssen dann alle so riesengroße Schleifen fahren, wenn sie da in diesen Superblock rein wollen. Und das macht richtig Laune, sich das anzugucken, wie auf einmal so ein öffentlicher Raum so ganz anders wird, wenn da erstmal keine parkenden Autos stehen.
Ja, das wollte ich dich nämlich auch fragen. Was denkst du, sollte der öffentliche Raum im besten Fall leisten für eine Stadt oder für eine Gemeinde oder Siedlung?
Der öffentliche Raum ist das, was du siehst, wenn du über Demokratie sprichst. Vieles ist ja sehr abstrakt. Also wenn wir von Menschenrechten sprechen, Frauenrechte, Rassismus und so weiter, vieles davon ist ja wirklich nicht sichtbar. Ja? Es ist strukturell irgendwo drin, in der Art und Weise, wie Menschen zurückgewiesen werden, wenn sie sich bewerben in Berufsverboten für Frauen mit Hijab und so weiter. Also das steckt so in so verschiedenen Sachen drin und das siehst du nicht. Im öffentlichen Raum siehst du das. Du siehst, da steht ein Auto, ja, und dieses Auto darf da stehen. Das sind 10 Quadratmeter, es parkt dort, es macht da nichts, es steht einfach nur da. Und wenn aber ein Bettler oder eine Bettlerin oder keine Ahnung, ein Geflüchteter irgendwie 10 Quadratmeter in Anspruch nehmen möchte im öffentlichen Raum, wird er weggewiesen. Hm. Ja, also du siehst es richtig, was im öffentlichen Raum passiert. Und das macht die Sache so brisant, weil du siehst alles sofort. Ne? Hm. Du siehst das Elend auf der Straße auch. Du kannst das ist letztendlich so der Common Ground. Also das ist halt der Ort, wo auch Reiche früher oder später rauf müssen. Also das ist der Ort, der uns alle verbindet. Der letzte kleinste gemeinsame Nenner, ja, zwischen dem Lobbyisten und dem Dönerverkäufer. Also das ist halt einfach, ja, so ein ganz wichtiger Ort. Und der muss aber offen bleiben. Ja, und wenn wir den aber so zumachen, ja, zum Beispiel mit Autos oder auch mit anderen Privatisierungssachen, also wo ich zum Beispiel auch skeptisch und kritisch gegenüberstehe, ist, wenn wir sagen, ja, da machen wir jetzt überall so Wallklos hin, ne? Also so einfach kommerzielle Flächen oder Toiletten werden kommerziell dann genutzt, weil sie dann irgendwie Werbeflächen draus machen oder dann stehen da so E-Scooter überall so oder Fahrräder, das sind ja auch Privatgegenstände, die müssen nicht im öffentlichen Raum so rumstehen. Ja? Also ich bin sowieso der Meinung, dass eigentlich alles, was Rollen hat, muss irgendwie rollen. Ja? Also Kinderwägen, Fahrräder, E-Scooter, Autos, alles, was Rollen hat, muss sich bewegen. Das darf eigentlich nicht rumstehen.
Naja, für kurze Zeit vielleicht.
Vielleicht temporär, klar. Aber man darf nicht den Anspruch erheben. Ne? Also das nehme ich jetzt einfach mal so an mich. Ne? Mhm. Also sozusagen so wie so ein Platzhalter, wie so ein Handtuch in Mallorca. Hier so mein Auto und mein Fahrrad besetzt jetzt einfach mal, privatisiert so den öffentlichen Raum. Das ist nicht in Ordnung.
Ja. Mhm. Wir sind leider schon am Ende unserer Zeit tatsächlich. Und ich würde dich zum Schluss, weil wir ja bei 5:1 sind, gerne nochmal fragen, welche 5 Dinge du dir für das Bauen und das Wohnen in der Zukunft wünschst?
Ja, okay, also 5:1. Was würde ich mir wünschen für die Zukunft des Bauens? Das Erste ist, ich würde die Meldepflicht abschaffen. Also warum? Ne? Menschen haben verschiedene Lebensmittelpunkte. Kein Mensch oder wenige Menschen haben nur einen Ort, wo sie tagsüber sind, sondern haben mehrere Orte. Deswegen macht diese Meldepflicht eigentlich keinen Sinn mehr. Ne? Man kann ja Leute mittlerweile auch tracken oder einfach eine E-Mail schreiben, dann kriegen die auch deine Nachrichten. Also das Finanzamt muss sozusagen keine Angst haben, wenn die Leute nicht mehr dort schlafen, wo eigentlich ihr Briefkasten ist. Das Zweite, ich würde ernsthaft drüber nachdenken, Beton als Stoff, ja, als das zu sehen, was es ist. Es ist der Krebs unserer Bauwirtschaft. Das Ding ist einfach Sondermüll am Ende und die Herstellung ist wahnsinnig energieaufwendig. Es wird so viel Sand verbraucht und davon haben wir ja zu wenig. Offensichtlich, also sollte man Beton vielleicht verbieten, ja, als Baustoff. Das würde ich in Erwägung ziehen, ja, so eine Diskussion mal zu starten, um den Weg freizumachen für andere Baustoffe, ja, wie zum Beispiel Holz oder es gab auch mal Lehm und viele andere Baustoffe, mit denen wir gut gefahren sind über tausende von Jahren. Also muss es Stahlbeton sein. Das Dritte, was ich mir wünschen würde, ist mal drüber nachzudenken, ob das Sinn macht, diese vielen Funktionen, die heute noch ja normal sind in den Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen, die zu trennen. Also ist es noch zeitgemäß zu sagen, ja, das ist ein Wohngebiet, das ist ein Industriegebiet, das ist Büro, das ist Kulturgebiet. In Berlin haben wir ja sogar eine Insel, die Museumsinsel, wo nur Museen sind. Warum nicht mischen? Ein bisschen Museum, ein bisschen Kultur, ein bisschen Wohnen, ein bisschen Kita, ein bisschen, ne, von allem so ein bisschen. Und das überall. Also dass wir sozusagen aus allen Flächen Kerngebiete machen. Also, dass wir uns immer so verhalten wie, okay, in diesem Umkreis von 2 Kilometern kann ich eigentlich bleiben. Ich muss nicht mit dem Auto oder mit dem Zug irgendwo hinfahren, um irgendwas zu machen, zum Beispiel schlafen oder so, sondern ich kann auch hier schlafen, weil hier gibt es Wohnungen direkt auf der Museumsinsel, vielleicht auf dem Dach oder so oder in Tiny Häusern. Das nächste bin ich schon bei Punkt Nummer 12. Nee, wo bin ich jetzt eigentlich gerade? Ich bin gezählt 4, okay. Punkt Nummer 4 wäre wirklich über Versiegelung ernsthaft nachzudenken. Das ist eines der großen Probleme, die wir haben, dass wir viel zu viel Boden versiegeln mit Asphalt, mit Beton und so weiter. Eine Schlussfolgerung könnte sein, dass wir sagen, dass die unversiegelten Flächen, ja, also Randgebiete, auch Brachflächen, ja, von ungenutzten Bahngeländen und so weiter, Südgelände in Berlin zum Beispiel, es gibt sowas in jeder Stadt eigentlich, wo die Industrie dann irgendwann weggezogen ist und dann verwildert es da, also verwilderte Gebiete, ungenutzte Gebiete, ob wir die nicht schützen, ja, und sagen, okay, also es gibt halt noch Gebiete, die sind unversiegelt, vielleicht sollten wir die wirklich behandeln wie Naturschutzgebiete, also da wirklich nicht besiedeln. Und wenn wir über Wachstum sprechen, weil die Bevölkerung wächst ja in den Städten, dann müssten wir eher über Nachverdichtung nachdenken und gucken, ob wir nicht intelligent lieber den Raum, den wir eh schon, ich sag mal, verkackt haben, ja, wo wir eh schon Asphalt rüber gekippt haben, dass wir dort eher dann so uns breit machen. ja, ich sag mal so auf dem Dach von Aldi zum Beispiel, ne? Also diese Ideen, die gibt es ja auch schon, oder auf dem Parkplatz von Edeka oder von Ikea, da kann man viel mehr machen als parken. Mhm. Und das Letzte, was ich mir sehr wünschen würde, ist, dass wir schon mal auf einer globalen Ebene drüber nachdenken, inwiefern diese nationalen Grenzen wirklich noch Sinn ergeben. Weil die Firmen, die halten sich ja auch nicht dran. Ja, die Finanzwirtschaft hält sich nicht an den nationalen Grenzen zurück. Die Amazon hält sich da nicht zurück. Warum sollten die Menschen das tun? Also warum sollten wir nicht einfach dorthin gehen können, wo wir wollen? Also dass jeder Mensch wirklich dorthin gehen kann, wo sie und er will. Ohne natürlich dort irgendwie was auszubeuten oder jemanden zu stören, sondern einfach nur, dass man sagt, Menschen sind auf der Erde und ich meine, so ein Eichhörnchen kann ja auch überall hinlaufen im Wald. Also wäre eine komische Vorstellung, dass es im Wald so Bereiche gibt, wo bestimmte Eichhörnchen nicht hin dürften oder sowas. Also oder Fische, ja, Fische im Ozean, also wäre eine komische Vorstellung, wenn die da so Karten hätten, wo man sagt, nee, Moment, hier beginnt jetzt irgendwie das Fische Schweiz und hier ist Fische Österreich und hier ist Fische Deutschland oder so, weißt du, wo die dann so Passports dann brauchen, um da irgendwie weiter zu schwimmen. Das ist doch irgendwie so ein bisschen Quatsch. Fließt doch eh alles ineinander über. Klimawandel können wir sowieso nicht lösen in diesen nationalen Konstrukten. Also warum sollten wir das als Menschen, als wohnende Wesen, als lebende Wesen, warum sollten wir uns daran halten? Also Grenzen abbauen, ja, und dann auch Wohnen und Leben global denken. Also dass man sagt, okay, warum nicht? Ich lebe halt hier in Berlin, aber vielleicht lebe ich auch ein bisschen in der Türkei. Und ich meine, so leben ja eh schon viele, ne, dass sie halt noch irgendwo noch so irgendwie so einen Zweitwohnsitz haben. Aber das halt sozusagen nicht nur für Privilegierte, sondern wirklich für alle Menschen möglich machen. Ne? Jemand, der irgendwie in Gambia aufgewachsen ist, der dann im Girlie dann irgendwie Drogen verkaufen muss, weil er keinen Job kriegt, dass man sagt, nee, ich kann am Girlie arbeiten und in Gambia. Also Girlie Park, ja, also das sind so politische Reformen. Ne? Mhm.
Ja, es ist toll, wie du quasi die Augen geöffnet hast über Architektur für ganz viele andere Bereiche, für Politik, für Philosophie und so weiter. Ich glaube, wir haben alle viel zum Nachdenken. Vielen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast hier. Danke, dass du da warst.
Ja, bitte.
In den Shownotes verlinke ich euch die Projekte, an denen Van Bo gerade noch arbeitet. Die Circular City zum Beispiel. Ein Modell, das Stadt nochmal ganz neu denkt. Außerdem arbeitet er gerade an einer App, die Baulücken scannt und direkt via Handy mögliche Häuser errechnet. Dafür sucht er übrigens noch Programmierer. Meldet euch gern. Bis morgen dann bei 5 zu 1.